Ihr betretet die Krypta. Ein eisiger Hauch der Fäulnis weht euch entgegen. Aus uralten Sarkophagen erheben sich bedrohlich laut zwei in Lumpen gehüllte Gestalten. Würfelt Initiative und stellt euch den Gruftschrecken. Gruftschrecken, der deutschsprachige Oldschool-Rollenspiel-Podcast.
Die Gruftschrecken stellen sich den Cthulhuiden Schrecken von Carcosa. Und da sind Migo oder Kinder des Shub Niggurath deutlich kleinere Probleme als die drastischen und eklig präzise geschilderten magischen Rituale dieser Wüstenwelt. Hört zu, wie sich die Gruftschrecken durch zwei unterschiedliche Versionen des Pilzgartens des Knochenmagiers kämpfen.
Willkommen zu dieser Gruftschreckenfolge, in der Moritz und ich uns in pilzige Gefilde eines Knochenzauberers wagen werden und wir werden mal schauen, ob uns dieses Pilzgericht schmecken oder ob es uns durch fragwürdige Zutaten verdorben wird. Wir sprechen über The Fungoid Garden of the Bone Sorcerer für Lamentations of the Flame Princess, wobei Moritz die ursprüngliche Version und ich den Sammelband von 2011 zur Vorbereitung benutzt haben und Moritz weiß wie immer mehr zum Hintergrund dieses Abenteuers.
Ja, ich habe mir das nämlich gewünscht, weil ich das ganz gut in Erinnerung hatte. Muss allerdings in der Zeit etwas zurückgehen. Denn 2008 erschien ein selbstverlegter Hexcrawl auf der Bildfläche der frühen OSR, der mehr als kontrovers aufgenommen wurde, und zwar völlig zu Recht. Carcosa von Geoff McKinney war vom Setting her irgendwo zwischen Barsoom und Lovecraft angesiedelt, was ja an sich schon nicht ganz undüster ist. Aber dieses Machwerk war durchdrungen von Magie und diese wurde in Form von Ritualen gewirkt, die weit mehr als abstoßend waren. Ich fand es damals schon eklig, diese Rituale überhaupt zu lesen. Ach was, überflogen habe ich sie eigentlich nur. Denn sie hängen meist mit Kindestötungen und den krassesten Verstümmelungen und Zerstückelungen und allen möglichen ähnlichen Dingen zusammen, die sehr, sehr präzise dargestellt waren. Echt nichts für schwache Nerven wie meine. Und ein völlig berechtigter Shitstorm sorgte dafür, dass schnell noch eine leicht bereinigte Version erschaffen wurde, wo die Rituale nur kurz angedeutet waren. Außerdem kommen in Carcosa Menschen unterschiedlicher Hautfarben vor, aber darüber werden wir, denke ich, an späterer Stelle noch sprechen, weil das ein Problem ist, was ich damals gar nicht sah oder was im Spiel gar nicht rüberkam, aber was heutzutage komisch wirken mag, wenn man es liest und nicht die ursprüngliche Variante kennt. Wenig überraschend schnappte sich James Reggie III. Das Abenteuer und brachte es als erstes größeres Produkt von Lamentations of the Flame Princess heraus. Das passt ja eigentlich gar nicht verkehrt. Abgesehen von den Ritualen ist nämlich Carcosa eine absolut stabile Sandbox in Hexcrawl-Format. Da machst du nichts verkehrt. Vor allem in der allerersten Fassung, die ich natürlich im Regal habe, kokettierte Carcosa damit, ein Zusatzband zum ursprünglichen D&D des Jahres 1974 zu sein. So sah es genauso aus wie die offiziellen Supplements damals. Davon gab es überraschenderweise 4. Und so nannte es sich einfach Supplement 5, um ein bisschen anzugeben und so zu tun, als würde man in diese Reihe der Bücher zwischen 1974 und 1976 passen. Ja, da stand man dann auf einer Ebene mit Greyhawk oder Blackmoor beispielsweise. Absolute Hybris, aber auch der Weg, sich ins Gespräch zu bringen. Neben den anderen Dingen, die da noch mit einhergingen. So bot Carcosa zum Beispiel eine neue Klasse für D&D, den Sorcerer, der cthulhuide Kreaturen beschwören konnte, die schon erwähnten zahlreichen, viel zu vielen Rituale, neue Monster, Hightech-Waffen der Space Aliens und einfach eine riesige Sandbox. Jawohl, Carcosa war sehr spacig, alienig, dinosaurig unterwegs, einfach alles, was ihr euch so wünschen könnt. Wir werden hier allerdings nicht das Hauptbuch vorstellen, sondern ihr habt schon mitbekommen, wir sprechen über das 2009 erschienene kleine Abenteuer, das in die Carcosa-Kampagne eingebaut werden kann und Pilzgärten des Knochenzauberers heißt. Klingt irgendwie auf Englisch geiler. Knochenmagier? Nee, es wird auch nicht besser. Egal. Bei den Pilzgärten des Knochenmagiers haben wir es mit einem selbstproduzierten A5-Heftchen mit 24 Seiten zu tun. Und da rede ich jetzt von meiner Variante. Dessen Umschlag ist bunt und in der Innenseite des Umschlages gibt es den kompletten Knochengärtenpark zu sehen. Ziemlich cool und der Umschlag ist auch nicht dran getackert an den Innenteil, wie bei den alten D&D-Abenteuern, wie sich das gehört. Und witzigerweise heißt dann der Typ nicht Sorcerer, sondern Invoker. Und über die Hauptperson werden wir vielleicht auch gleich noch zu sprechen kommen, denn die habe ich mir ganz anders vorgestellt. Die Texte stammen aus der Feder von Geoff McKinney, die Illus sind von Calvin Green und teilweise von Alex Schröder. Ich glaube, eine müsste von Alex Schröder sein, den ihr auch als Ken Sonata seit vielen Jahren in der deutschsprachigen OSR-Szene antreffen könnt. Die ersten Seiten erklären dann, wie wir das vorliegende Material in Hex 2005 des Carcosa-Hauptbandes einbauen könnt. Wir befinden uns hier größtenteils in einer Wüste und felsigem Ödland und können gelbe Menschen, Ockergelee, Schwarzpudding, Grünschleim, Grauschlick, Migo oder Abkömmlinge des Schub-Nigorat antreffen. Das ist ja unerfreulicher als das, was davor steht. Sehr, sehr unschön, ich will die alle nicht treffen. In den Knochengärten selber wird es nicht besser und meine Lieblingstabelle des Abenteuers ist die, auf der ich die Auswirkungen der verängstigten Pilze, ihr spürt die Airquotes, auswürfeln kann. Aber jetzt auf in die Gärten.
Ja, jetzt geht es rein in die Pilzgärten und die ersten drei Räume sind schnell abgehakt, denn sie bieten Knochen, Fledermäuse und Schimmel. Darauf folgt dann das Alchemistenlabor, in dem man immerhin zwischen blubbernden Gefäßen und weiteren Laborutensilien gefährliche Substanzen finden und auf der pilzigen Tabelle würfeln darf, um herauszufinden, worum es sich dabei genau handelt. Man kann auch noch den dazugehörigen Laborangestellten treffen, den schwarzen Alchemisten, der immerhin mit einem vergifteten Dolch angreift, obwohl er mit einem Trefferwürfel recht schwach auf der Brust sein dürfte. Dann gibt es zwei Räume mit Lotus-Zombies, soweit so gut. Und danach folgt schon direkt der nächste unangenehme Moment in diesem Abenteuer. Denn hier gibt es ein Monster im See, das sicherlich eine Herausforderung für die Charaktere darstellen sollte. Was aber viel unangenehmer ist, ist, dass dieses Wesen angebetet und ihm regelmäßig Kinder geopfert werden müssen. Und das ist etwas, was mir als Vater von zwei kleinen Kindern nicht so wirklich gut gefällt an diesem Abenteuer.
Ich glaube, das gefällt eigentlich niemandem außer Geoff McKinney so richtig gut. Wenn wir ehrlich
sind. Das würde ich wahrscheinlich auch vermuten. In Raum 10 können die Charaktere dann auf den namensgebenden Knochenzauberer treffen, der zur Kultivierung und Pflege der Pilzgärten abgestellt wurde und den Charakteren mit Laserpistole und Nagelkeule gegenübertritt. Das fand ich durchaus interessant und hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Was mir überhaupt nicht gefällt, du hast es ja vorhin schon erwähnt, sind die Rituale, die dieser Zauberer beherrscht, in denen sexuelle Gewalt gegenüber Kindern fast immer eine zentrale Rolle einnimmt. Und als ich die Beschreibung hier gelesen habe, war tatsächlich für mich eine Grenze überschritten von dem, worüber ich etwas lesen bzw. mit dem ich etwas am Spieltisch zu tun haben möchte. Ich kann mir vorstellen, dass das in dieses Setting reingeschrieben wurde, um möglichst krasse Themen zu tangieren und aufzuschreiben und LeserInnen zu schockieren, aber bei mir löst das vor allem aus, dass ich keinen Bock mehr habe, dieses Abenteuer zu spielen. Ich halte das für wirklich problematisch und würde diesen Teil auf jeden Fall aus dem Setting streichen. Zumal das ja am Spieltisch auch eigentlich überhaupt gar keine Rolle spielt, es sei denn, ein Charakter erlernt diese Rituale und dann habe ich mir dann die Frage gestellt, soll das dann ausgespielt werden? Ich finde das komplett daneben und kann damit auch nicht wirklich was anfangen. Es ist natürlich in dem Abenteuer selber nicht drin, aber natürlich werden in diesem Abenteuer die Rituale erwähnt und dass man sie entsprechend lernen kann.
An der Stelle vielleicht zwei Sachen, wo ich dich was fragen möchte und kurz reingrätschen kann. Und zwar bei der alten Fassung, die ich habe, sind wirklich die drei Rituale nur mit Namen erwähnt. Und wenn du dann halt die leicht gereinigte Carcosa-Fassung als Hauptregelwerk zur Verfügung hattest, konntest du das halt wirklich ohne besonders viel Ekel spielen und am Spieltisch stattfinden lassen. Aber wenn in der neuen die Rituale dann auch wieder auch in der alten Form genau genannt werden, ist das mehr als problematisch. Der Bone Invoker oder Bone Sorcerer, ich habe mir da immer so einen Nekromanten vorgestellt und vom Text her würde ich fast denken, gibt er das auch her. Aber die sehr geile Illustration, die ich bei diesem Bild habe, zeigt mir, dass der Bone Sorcerer oder Bone Invoker selber ein Skelett ist.
Ja, so sieht ja auch bei mir auf der Illustration aus.
Okay, gut. Weil ich hätte das sonst überhaupt nicht so gesehen, dass das selber ein Untoter ist. Ich hätte gedacht, ja, hier einer von diesen klassischen Nekromantenpfeifen, kennt man ja. Aber der ist tatsächlich cool bewaffnet, wie du schon gesagt hast.
Ja, immerhin.
Aber ist dein Text, gibt der das her, dass er irgendwie selber untot ist? Oder? Weil bei mir steht das so nicht drin.
Es steht nicht so direkt drin, man kann es sich aber durch die Illustration auf jeden Fall irgendwie erschließen.
Was bei mir witzig ist bei diesem Abenteuer immer ein bisschen komisch. Was bei mir interessant ist, ist, dass er neutral ist. Bei mir steht ein Neutral Bone Invoker. Das heißt, erstmal, der ist schon mal nicht komplett böse. Und als letzter Satz steht, dass er auch andere Sorcerer als, oh Gott, wie heißen die? Als Azubis.
Als Lehrlinge.
Als Lehrlinge annehmen würde und KämpferInnen würde er einfach dann auch als Waffen verpflichten. Das heißt,
genau.
Dieses Hex ist nicht zwingend dazu da, um diesen Bone Sorcerer zu bekämpfen, zu töten oder zu vernichten. Du könntest auch mit dem zusammenarbeiten oder ihn mehr oder weniger einfach locker flockig ignorieren und weitergehen, weil er vielleicht auf dich und deine Gruppe sonst überhaupt keinen Einfluss hat.
Ja, die Frage ist, ob man das will, denn der Knochenzauberer beherrscht ja auch so einige Rituale, habe ich ja gerade schon erwähnt, unter anderem Rituale, um die Amphibious Ones herbeizurufen, was übrigens nicht die Deep Ones sind, wie man im Monsterkapitel lernt. Und die kann er noch besser kontrollieren als sonst, weil er nämlich noch einen verwesenen und pilzzerfressenen Körper für ein weiteres Ritual immer wieder beleben muss. Und ja, natürlich muss er mit diesem Körper auch noch Sex haben. Auch an dieser Stelle finde ich das nicht cool oder krass, sondern einfach nur blöd. Und das muss ich auch so deutlich sagen.
Das kommt bei mir gar nicht vor. Glücklicherweise. Sonst hätte ich das auch nicht vorgeschlagen. Denn ich habe das Abenteuer tatsächlich damals, also es ist ja eigentlich ein Hex in einem großen Hexcrawl, aber ich habe das als Abenteuer gespielt und geleitet. Völlig frei von all diesem Mumpitz und super edgy Kram, den man sich so ausdenken kann. Und das hat saustark geklappt. Aber egal, vielleicht dazu später mehr.
Ja, nach den beiden für mich als Lesenden unangenehmen Räumen kommt immerhin wieder etwas, das mir gefällt, nämlich die Pilzgärten, die von einem menschlich aussehenden Roboter gepflegt werden, der die Charaktere aber natürlich auch noch mit Tentakeln angreifen kann, wenn sie sich nicht benehmen. Und außerdem hat er noch eine eingebaute Laserpistole in der Brust und einen Geigerzähler. Und man kann sich hier im Wald auch ordentlich Pilze einwerfen, allerdings nicht wie in vielen OSR-Abenteuern für zufällige magische Effekte, sondern für halluzinogene Trips. Immerhin gibt es dann noch eine Zufallstabelle, auf der man dann auswürfeln darf, was man für diesen Drogenkonsum in Anführungsstrichen bekommt. Darunter fallen Wissen über Rituale, Wahnsinn, Vergiftung, Mutation oder man wird in einen Pilz verwandelt. Danke dafür.
Ja, ich würde sagen, das sollte man doch ordentlich zulangen.
Gut, ich glaube, dann bist du dran mit deinem Raum, oder?
Ja, wenn du durch bist. Wir haben es insgesamt mit 27 Räumen zu tun. Ich wollte euch zu dreien davon noch ein bisschen was erzählen. Oder sagen wir mal dreieinhalb. In einem Raum, der ist leer, da ist eine geheime Falltür, die in einen Schacht hineinführt. Und der ist 100 Meter tief. Also da ist so eine Höhle, dann ist da so eine Falltür, dann geht das einfach 100 Meter runter. Und unten drin ist ein unruhiger Wurm und dieser kennt drei Rituale. Und zwar die Verbannung des lichtlosen Abgrunds, das Anketten des leeren Labyrinths und das Herbeirufen des schuppigen Wurms der Grube. Und ja, das will ich sehen, wie die Gruppe sich da 100 Meter abseilt und sich dann von einem Wurm Rituale beibringen lässt. Das kann einfach nur gut werden. Aber ich denke, dass eigentlich vermutlich eher angegriffen werden wird. Dann gibt es eine Flusskaverne, wo tiefe Wesen leben und außerdem wird alles von phosphoreszierenden Pilzen beleuchtet. Das ist immer gut, das klappt, das mag ich. Dann haben wir einen Raum mit vier dem Wahnsinn anheimgefallenen tiefen Wesen. Die kann man aber locker mit der Glyphe des Todes im Nachbarraum wegblasten. Gar kein Problem, einfach kurz die Glyphe des Todes gelesen, Sache erledigt. Und dann haben wir die verbotene Höhle. Das ist Raum 27, der letzte Raum in der Aufzählung. Und das ist wie immer sehr elegant, denn hier geht es weiter runter. Dorthin, wo noch nie ein Mensch einen Fuß hingesetzt hat und wo auch nichts beschrieben ist. Das heißt, dass es da weitergeht, aber im Rahmen dieses Abenteuers, das nicht vom Autor weiter beschrieben wird. Das wird halt noch innerweltlich begründet, dass die tiefen Wesen sich da nicht hintrauen aufgrund von Gerüchten und anderen Dingen. Ja, das ist okay, das kann man dann machen. Und natürlich setzen wir uns dann direkt hin und bauen die nächsten 35 Ebenen aus, damit dieses eine Hex wenigstens würdig beschrieben ist. Ja, das waren die Knochengärten, aber es wird auch noch ein bisschen Umgebung oder Subhexe innerhalb dieses Hex geschildert. Was hast du da noch zu bieten?
Ja, die Subhexe, die übrigens nicht in numerischer Reihenfolge daherkommen, wie wir festgestellt haben.
Nein, natürlich nicht, das wäre zu einfach.
Bieten durchaus interessante Dinge. Aus meinem Teil des Abenteuers gefällt mir Subhex 2004 direkt schon einmal recht gut, denn welche Charaktere möchten nicht auf eine Ansiedlung von 370 Yellowmen treffen, die eine obskure, tentakelige Gottheit in einem Brunnenschacht anbeten und ihm regelmäßig Menschenopfer bringen. Moritz, möchtest du hier nochmal einen kleinen Hinweis einschieben zu der Bezeichnung Yellowmen? Diese Begriffe lesen sich aus heutiger Sicht natürlich als höchst problematisch.
Du bist so gut. Ich wollte genau an dieser Stelle reingrätschen und sagen, ja, es gibt Redmen, Yellowmen, Brownmen, Purplemen und so weiter. Aber ich habe das ja damals gekauft und auch eine Zeit lang geleitet und gespielt in einem gewissen Rahmen mit gewissen Abstrichen. Aber das sind einfach irgendwie Menschen, die in irgendwie dieser Region gerade leben und die halt diese Hautfarbe haben. Und zwar jetzt nicht mit unserer Welt vergleichbar, sondern die sind wirklich knüppelrot im Gesicht oder knallsonnengelb oder richtig schön aquamarinblau aus dem Farbkasten der Grundschule. Und die haben auch nicht die Dinge, die wir irgendwie, ob positiv, negativ oder sonst wie, Leuten gewisser Ethnien zuschreiben wollen würden, wenn wir blöde Säcke wären, sondern die sind einfach da und die haben einfach diese Farben und die unterscheiden sich dadurch. Und so kann man halt sehr leicht gucken, wer mit wem gerade sich gut versteht, wo man sich besser hinter dem nächsten Baum, wenn es denn einen gibt, verstecken soll und mit wem man sich unterhalten kann. Oder vielleicht welche Farbe man sich aus einem Kübel gerade selber ins Gesicht klatschen möchte, damit man irgendwie so tut, als würde man dazugehören. Und wenn man da heute halt wirklich das liest, 20 Black Men oder 50 Yellow Men, das hört sich total beschissen an. Und
ja,
du hattest schon gesagt, dass du hier gerne noch eine Warnung für Rassismus nennen würdest. Liest sich tatsächlich so, wenn du nicht das ursprüngliche Ding kennst und das Spiel kennst. Aber das war für mich damals völlig klar, dass das nichts mit realer Welt zu tun hat, sondern einfach eine Kategorisierung von den Leuten, dass ich die voneinander gut unterscheiden kann und die sich auch gut voneinander unterscheiden.
Gut, wir gehen also zurück zu diesem menschenopfernden Dorf und da fragt man sich natürlich, was denn der Payoff bei dieser ganzen Menschenopferei ist. Und tatsächlich sondert der Gott oder die Gottheit im Brunnen eine süße Substanz aus seinem Körper oder ihrem Körper ab, die nicht ganz fertig gebackenem Brot ähnelt. Und diese kleine Leckerei kann man dann in der Nähe des Brunnens ernten. Da lohnt es sich doch wirklich, den einen oder anderen oder die eine oder andere über die Klinge springen zu lassen, vor allem wenn es Fremde im Dorf gibt, also die Charaktere.
Ich hatte übrigens einen Heidenspaß damit, dass der The Consumed God heißt, aber im Prinzip consumed er ja mehr die, die da reingeworfen
werden.
Und wir können nur seine Absonderungen zu uns nehmen, also auch sehr, sehr, sehr schick. Ja,
ja, in Hex 2401 gibt es einen Schrein für Yog-Sothoth, der jetzt nicht wirklich spektakulär ist und mit Subhex 0714 nicht mithalten kann. Denn hier gibt es einen Alien-Außenposten, in dem 5 Space-Aliens hinter einem 100-Trefferpunkte-Schutzschild hocken und mit Laserkanonen und Raketen auf die Charaktere feuern können. Die humanoiden Space-Aliens sind zwar nicht besonders gefährlich mit ihren einzelnen Trefferwürfeln, sind aber natürlich aufgrund ihrer Technologie den Charakteren überlegen. Also viel Spaß dabei, diesen Außenposten erobern zu wollen. Das Hexfeld 1220 hat mich sehr erfreut.
Ja, 1220!
Und mich direkt an meine Jugend und die damaligen Actionfiguren erinnert, denn hier gibt es Dino Riders. Traurig nur, dass die Allosaurier von rechtschaffenen Barbaren geritten werden und leider nicht mit Laserkanonen ausgestattet sind, was ich aus meiner damaligen jugendlichen Wahrnehmung als klare, verpasste Chance bewerten muss.
Übrigens sind diese Dino Reiter auf meinem Cover zu sehen und da sind 2, ein roter und ein purple, die auf 2 knüppelroten Dinosauriern reiten. Und so eine Art Maschinenpistole und der hintere so eine Art Speer in der Hand halten. Ganz, ganz weit vorne. Also die Illu mag ich und Subhex 1220 kann ordentlich was, absolut.
In der Tat. Es folgen dann ein paar Hexe mit 18 nackten Kannibalen in Höhlen, getöteten Purpleman und einer zerbrochenen Statue. Mir gefällt dann das Hexfeld mit der unverrückbaren Säule, die mit seltsamen Hieroglyphen und menschlichem Blut bedeckt ist. Das ist immerhin ein Mysterium, das nicht weiter aufgeklärt wird und zum Flair des Unergründlichen des Settings beitragen dürfte. Und Subhex 3114 bietet dann eine Wüstenkrypta, in der 4 Mumien wohnen, die diverse Rituale beherrschen und bereit sind, den geneigten Zauberkundigen die Anbetung Nyarlathotheps näher zu bringen und auch die entsprechenden Zauberrituale zu teilen. Und dann wäre ich mit meinen Hexfeldern schon durch.
Ja, ich habe mir die wieder schlecht eingeteilt. Ich habe 2 unfassbar langweilige Subhexe. Aber ich möchte noch darauf hinweisen, es gibt überall und immer mal wieder so Begegnungstabellen. Und da ist wirklich alles von Kannibalen über DinosaurierreiterInnen, Space Aliens, Mumien und Purpurwürmern und diese Schub-Nigorath-Abkömmlinge. Es ist immer ordentlich was los und es ist immer anders als in eurer klassischen Fantasy-Kampagne, die ihr sonst so gespielt habt. Naja gut, ich habe Subhex 1224 Da ist ein Veteran der braunen Menschen, der hier jagt und der würde sich der Gruppe anschließen. Okay, das geht. Da können wir uns ein bisschen verstärken. Und in 2325 ist die ausgebrannte Ruine einer alten Festung, aber sonst auch nichts bestimmt. Das ist dann halt wirklich wieder sowas, wo ich dann als Spielleitung, wenn ich sehe, die Gruppe geht auf diese Region zu, mir schnell irgendwas überlegen muss oder irgendwoher einen alten Magierturm ausgraben, den ich schon mal vorher geschrieben habe oder in einem Abenteuer gekauft. Aber es ist alles sehr, sehr knapp, gerade in meiner Fassung, die ich hier habe. Da sind wirklich auch bei den Räumen des Pilzgartens sind wirklich nur ein, zwei Zeilen meistens und das war's dann. Naja, schlussendlich gibt es dann noch 20 Abkömmlinge des Shub-Niggurath, also so als Beispielwesen. Ich habe einfach mir irgendwelche zwei ausgesucht und eins ist ein farbloses Pilzwesen, das über und über mit Saugnäpfen bedeckt ist, mit zwei Augen und ohne Mund, das nur von Feuer verletzt werden kann. Und ein anderes ist ein dreieugiges Fischwesen mit Riesenmaul, immun gegen Kälte und wird nur bei einer 1 auf 1W6 überrascht. Und so hat sich der Autor hier 20 dieser abstrusen Wesenheiten auf kleinstem Raum ausgedacht. Und das finde ich schon mal cool. Das sind nochmal coole anderthalb Seiten am Schluss des Abenteuers, die meine Begegnungstabellen nochmal aufwerten. Jo, das war im Prinzip dann auch schon alles, was es zu sagen gibt. Erzähl du doch mal was zu den Illus und zum Layout. Ihr dürft wieder raten, bevor er was sagt, wie viele Spalten wir heute haben werden.
Ja, ich habe nur eine Spalte.
Ich auch.
In meiner Version. Die Illustrationen in der neu aufgelegten Variante des Abenteuers sind tatsächlich ansprechend und kommen an den Jugendstil erinnernd skizzenhaft daher. Die gefallen mir recht gut und zeigen uns den Pilzgärtner-Roboter, den Knochenzauberer, Tentakelmonster und ein weirdes Froschmonster. Also die Illustrationen sind auf jeden Fall stabil gezeichnet in der neuen Ausgabe und sehen wirklich gut aus. Das Layout ist definitiv sehr übersichtlich und wie gesagt, einspaltig gestaltet und auch noch durch farbliche Hervorhebung entsprechend strukturiert. Das heißt, da kann ich eigentlich nicht viel meckern. Wie sieht's bei dir aus?
Ja, ich habe wenig Illustrationen. Ich habe eine Cthulhu-Statue. Hast du die auch?
Die habe ich nicht.
Diese Cthulhu-Statue sieht ein bisschen so aus wie John Kowalik, der sich irgendwie an Oldschool-Stil versucht. Sehr, sehr unterhaltsam. Dann das Titelcover habe ich schon geschildert mit diesen zwei krassen Dino-Reitern und einer abgefahren zackigen Burg, die man nur als Silhouette im Hintergrund im Wüstensand sieht. Wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Der Bone Sorcerer oder Bone Invoker selber sieht auch cool aus. Das ist vor allem ein Bild, wo dieses Skelettwesen mit einer abgefahrenen Rüstung und seinem Stab und seiner Laserpistole, und zwar ist das so eine Oldschool-Laserpistole, von leicht unten fotografiert steht und wir nach oben hin Stalaktiten sehen und so eine Spalte, wo er vorsteht. Ziemlich geil, also die gefällt mir wirklich gut. Und dann gibt es irgendwie so ein blubberndes, ja, man kann es nicht richtig sagen. Es ist ein schlecht dreidimensional gezeichneter Raum mit einer blubbernden Masse aus Augen und Dingen drin. Und ich fürchte, das ist die Zeichnung von Alex. Ich hoffe, er hört unseren Podcast und kann da was zu sagen. Ich hätte natürlich auch vorher fragen können. Aber das ist eine in ihrer Schlichtheit fast schon sehr coole Illustration, die ich sehr mag. Also die drei Illus, die es gibt, sind echt auf ihre Art sehr, sehr cool und sehr unterhaltsam. Dafür gibt es von mir volle Punktzahl dafür, dass das irgendwie so ein 5-Dollar-Dingsi war, was schon fertig gedruckt einem vom Autor persönlich zugeschickt wurde in einem kleinen, dünnen Umschlag. Da ist einfach nicht mehr zu holen.
Ja, okay. Dann können wir ja zum Fazit übergehen. Ich fange mal an. Das ist das erste Abenteuer, bei dem ich wirklich sagen muss, das möchte ich so nicht spielen. Zumindest in der Form, wie es mir vorliegt. Ich würde es auch tatsächlich nicht meiner SpielerInnengruppe so zumuten wollen. Zumindest mit den ganzen Hintergrundinformationen, die hier über die magischen Rituale gegeben werden. Ich kann mir schon vorstellen, mit welcher Intention das damals da reingeschrieben wurde, also möglichst provokative und grenzüberschreitende Inhalte einzubauen. Aber das ist genau der Punkt. Für mich ist hier eine persönliche Grenze überschritten von dem, was ich an meinem Spieltisch erleben möchte. Und von daher finde ich das dahingehend sehr problematisch. Wahrscheinlich denken sich jetzt die Hardcore-Fans dieses Abenteuers, oh, was für ein Weichei, der versteht die Genialität dieses Abenteuers nicht. Aber ich stehe dazu, für mich ist das einfach nichts. Ansonsten sind natürlich wirklich ein paar coole Aspekte in diesem Abenteuer. Ich mag zum Beispiel diesen Mix aus Fantasy und Science Fiction inzwischen tatsächlich auch gerne, solange es die Ausnahme bleibt und nicht die Regel ist. Und diese Mischung von Fantasy, Technik und Cthulhu-Mythos, ich habe gerade noch mehr ein paar Illustrationen angeguckt. Es gibt auch irgendeinen roboterartigen T-Rex, der da auch auftaucht. Also ja, diese Kombination in dem Setting, das gefällt mir wirklich gut. Nur hätte ich das Ganze gerne ohne diese Grenzüberschreitung und diese gewollte Edginess, die sich in diesem Abenteuer finden. Da könnte ich gut drauf verzichten und dann wäre das gleich deutlich besser, dieses Abenteuer. Und wie gesagt, wir haben auch schon über die Begrifflichkeiten gesprochen. Ich würde mir auch wünschen, dass das nochmal durchgesehen wird von jemandem, der sich mit dem Thema auskennt im Hinblick auf rassistische Begriffe.
Ja, und du müsstest halt wirklich nochmal ganz klar machen, wie das mit den Hautfarben gemeint ist. Weil das ist wirklich, das sind einfach irgendwelche Typen, die sehen so aus, als wenn die einfach in eine blaue Farbe getunkt worden und gut ist oder gelbe oder braune oder purpurfarbene. Ja, aber das liest sich tatsächlich, wenn man deine Fassung hat und nicht das Ursprüngliche kennt, echt sehr, sehr unerfreulich. Ich kann in der Tat das an meiner Fassung kaum feststellen. Da gibt es so die ein, zwei Sachen, die ein bisschen eklig sind mit den Kindern, die dem Bone Invoker geopfert werden müssen. Aber das ist auch, glaube ich, die einzige Stelle. Denn die Rituale stehen hier nur mit dem Ritualnamen dabei. Wenn ich dann mir 2008 die zweite Fassung gekauft habe, wo die Rituale nur genannt werden und mit einem kurzen Text, der nicht versucht, besonders eklig zu sein, das schildert und dann halt, was die Auswirkungen des Rituals ist, geht das super gut. Ich finde das Abenteuer an sich, genau, wie du es sagst, es ist einfach so eine Art vorweggenommener Purpurplanet, so ein bisschen. Also es hat immer so leichte Barzum-Vibes, es hat Dinosaurier, es hat cthulhuide Kreaturen, es hat jede Menge Schleime, Gelees, Galerten und was auch immer, die ich bei den alten D&D-Sachen immer mochte. Es könnte innerhalb des Dungeons noch mehr Interaktion haben, denn da ist tatsächlich nicht viel los. Da kleben viele Schleime an der Decke oder fallen dir Gelbschimmel vor die Füße oder irgendwas. Aber da ist nicht schrecklich viel zu verhandeln. Ja, meine Gruppe hat natürlich auch den Bone Invoker sofort angegriffen. Die kamen überhaupt nicht auf die Idee, dass man sich mit dem anfreunden oder sonst was könnte, denn dazu hatten die vorher schon zu viel Tod, Elend und was auch immer gesehen. Aber ich finde das Abenteuer von dem, was es macht und in der Kürze, in der es in meiner Fassung präsentiert wird, wirklich ein immer noch sehr stabiles Ding, wenn man halt die normale Carcosa-Variante zur Verfügung hat und nicht die erste, die man eigentlich gar nicht braucht. Ich muss zugeben, ich habe die irgendwie aus so einer Art Sammlertrieb noch im Regal stehen, aber ich habe da seit 100 Jahren nicht mehr reingesehen.
Ja, das Ding ist ja, dass diese aktualisierte Version, die ich habe, die ja noch mit den problematischen Inhalten daherkommt, die gibt es halt bei Drive-Thru-RPG. Ich weiß gar nicht, ob es auch die entschärfte Fassung gibt. Das müsste ich nochmal nachgucken.
Ja, aber deins, ist das von Lamentations oder ist das auch noch im Selbstverlag von McKinney? Weil das wundert mich halt, weil der hat tatsächlich so, nee, er hat nicht so getan, als hätte er ein Einsehen, als er den ordentlichen Shitstorm abbekam, aber er hat sofort gesagt, ja, okay, da muss ich eine entschärfte Variante von machen, das ist nicht was für alle. Deswegen wundert mich das, dass es das nochmal in der wieder neu angeekelten Version gibt. Denn ich habe hier die ursprüngliche Version des Abenteuers, da ist das komplett rausgenommen. Also da steht wirklich nur noch der Ritualname und das war's.
Ja, ich versuche das mal rauszufinden und verlinke das dann nochmal. Also wenn ich in das Cover hier reingucke, in die PDF-Datei, ist es von Geoffrey McKinney und publiziert von Lamentations of the Flame Princess, eben mit diesen neuen Illustrationen.
Weil meins hat halt auch noch keinerlei Bezug zu Lamentations of the Flame Princess, ne? Wie das ursprüngliche Carcosa ja auch nicht. Die waren beide im Prinzip für OD&D geschrieben und konzipiert.
Ja, ich recherchiere das nochmal, dann fügen wir es entsprechend ein und reichen das im Prinzip dann nochmal nach. Okay, gut. Damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Ich habe zwar schon einen Blick auf den Folgenplan geworfen, aber vielleicht würde ich noch eine kleine Planänderung vorschlagen. Das werde ich gleich mit meinem Co-Host hier nochmal besprechen müssen. Und von daher sage ich, wir hören uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.
Okay, ciao.
Ihr findet die Gruftschrecken unter anchor.fm/Gruftschrecken. Unter twitter.com/Gruftschrecken und über alle gängigen Podcatcher. Vielen Dank an Sascha von Yellow King Productions für die Produktion des Intros. Dank auch an Nick DiSalvo und seine Band Elder für die freundliche Genehmigung, ihren Song 3 für das Outro nutzen zu dürfen. Wir freuen uns über inhaltliches Feedback, positive Bewertungen und neue HörerInnen.